HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Wir haben eine große Hochachtung für den eigenständigen Weg, den Kirgisistan seit 2010 geht.
Vor der Sowjetzeit zogen die Kirgisen als Nomaden umher. Wir wohnten in Jurten, sogar im Winter.
Ich möchte, dass hier Betriebe und Fabriken gebaut werden, dass die Menschen beschäftigt sind. Junge Eltern gehen zum Geldverdienen oft ins Ausland und lassen ihre Kinder hier. Das ist sehr schwer für uns.
Das Land, das andere auch Kirgisien oder Kirgisistan nennen, besteht zu 93% aus Gebirge. Nur die restlichen 7% der Landesfläche eignen sich für den Ackerbau.
Ja, wir sprechen mit den Schülern darüber, was passiert. Wir zeigen ihnen die Gewalttaten des IS. Aber niemand wird davon erzählen, wenn sich in der eigenen Familie ein Sohn oder eine Tochter anwerben lässt und weggeht.
Die wichtigste Aufgabe ist es, alles, was bis jetzt erreicht wurde, zu bewahren und zu stärken. Wir haben noch viele Reformen vor uns und müssen sie umsetzen.
Gibt es eine Demokratie in Zentralasien? Die ehemaligen Sowjetrepubliken in den Steppen und Gebirgen an der Seidenstraße werden ja in der Regel von Patriarchen oder Diktatoren regiert. Die Ausnahme? Kirgisistan. Man darf auch Kirgisien sagen oder Kirgisistan. Präsident Atambayevs Vorgänger war 2010 ja noch gewaltsam gestürzt worden. Jetzt übergibt Staatschef Atambayev die Macht verfassungsgemäß an einen Nachfolger. Die freie Wahl hat gestern stattgefunden. Wie frei diese Wahl tatsächlich war und in welchem Zustand das Land ist, das der neue Präsident Jeenbekow nun führen soll, das wollen wir uns heute genauer anschauen. Zu tun hat der neue Mann, auch wegen der Konflikte mit der usbekischen Minderheit und der Armut im Land. Die gibt es trotz der bedeutenden Goldvorkommen. Es gibt einen Sektor, der großes Potenzial hätte, der aber noch nicht wirklich erschlossen ist. Das ist der Tourismus. Denn Kirgisistan hat zwar kein Meer, dafür aber Flüsse, Seen und Berge zu bieten. Thorsten Schweinhardt über ein Land, das rund 5000 Kilometer von uns entfernt liegt.
Die Republik Kirgisistan hat rund 5,5 Millionen Einwohner. Wenn Sie einen davon anrufen wollen, müssen Sie die 996 vorwählen. Und achten Sie auf den Zeitunterschied. Dort ist es 4 Stunden später als bei uns. Das kleine Land in Zentralasien ist etwa halb so groß wie Deutschland. Trotzdem bietet Kirgisistan alles, vom subtropischen bis zum subpolaren Klima. Letzteres in seinen ausgedehnten Hochgebirgen, die 94% der Landesfläche bedecken. Die Touristikbranche preist Kirgisien gerne als zweite Schweiz an. Vor allem das Tian-Shan-Gebirge im Süden mit seinen schroffen Gipfeln braucht sich vor den Schweizer Alpen nicht zu verstecken. Bergsteiger finden gleich 2 7000er. Der Genghis Chokuzu, zu Deutsch Gipfel des Sieges, ist mit knapp 7500 Metern der höchste Berg Zentralasiens. Kirgisistan grenzt gleich an 4 Nachbarländer. Im Südosten an China, im Norden an Kasachstan, im Südwesten an Tadschikistan und im Nordwesten an Usbekistan. Früher lag Kirgisistan direkt an der berühmten Seidenstraße. Heute führt über die Westgrenze immerhin noch eine der wichtigsten Schmuggelrouten von Opium und Heroin aus Afghanistan. In Kirgisistan wird, wenig überraschend, Kirgisisch gesprochen. Die eigentliche Lingua franca ist aber nach wie vor Russisch. Auch in Städten wie Karakol mit seinen überreich verzierten Holzhäusern ist der russische Einfluss überdeutlich. Noch viel stärker verwurzelt ist nach wie vor das Nomadentum. Rund 2/3 der kirgisischen Landbevölkerung sind heute noch Nomaden. Auf der kirgisischen Flagge zeigt sich das Gestänge einer Jurte. Auch die traditionelle Küche der Nomaden ist vorherrschend. Zu Fladenbrot und gegorener Stutenmilch gibt es wenig Gemüse und viel Fleisch, vor allem Schaf und Pferd. Überhaupt kommt dem Pferd in Kirgisistan immer noch eine hohe Bedeutung zu. Als Symbol für Freiheit und Unabhängigkeit, aber auch als Fortbewegungsmittel. Schienenverkehr gibt es so gut wie gar nicht in Kirgisistan und auf den verschlungenen Bergpfaden reist es sich am besten auf dem Pferderücken. Erwerben lässt sich ein Pferd zum Beispiel auf dem größten Viehmarkt Zentralasiens in Karakol. Reiterspiele sind auch fester Bestandteil der kirgisischen Folklore. Das beliebteste heißt Kitzkumai, hol das Mädchen ein. Dabei jagt ein lediger Mann eine junge Frau. Kann er sie einholen, darf er die Frau küssen. Entwischt sie ihm, darf sie ihn zur Belohnung auspeitschen. Uralte Traditionen in einer jungen Republik. So ist Kirgisistan, die Schweiz von Zentralasien.
Das mit dem Auspeitschen wird hoffentlich nicht mehr praktiziert. Die Schweiz Zentralasiens. Dr. Mahabat Sadirbek kennt die Schönheiten des Landes und als Sozialanthropologin auch die Schwierigkeiten. Schönen guten Abend, Frau Sadirbek.
Ja, schönen guten Abend.
Schöne Landschaften, nette Menschen, die einzige Demokratie weit und breit. Wo liegen denn die Probleme des Landes?
Ja, einzige Demokratie ist ein bisschen zu schön gesagt, denke ich. Es gibt schon demokratische Ansätze im Lande, wie die Presse- und Meinungsfreiheit. Es gab auch große Anzahl von Kandidaten, die mit und ohne Partei sich um die Präsidentschaft beworben haben. Sie durften auch uneingeschränkt Wahlkampagnen machen und es fanden auch öffentliche Fernsehdebatten zwischen den Kandidaten statt. Die Wahl verlief generell so kompetitiv, einigermaßen transparent durch das automatische Wahlsystem. Aber es gab auch viele Probleme. Das Wichtigste war, dass der größte Oppositionspolitiker zurzeit im Gefängnis sitzt. Der ist vor einiger Zeit verhaftet worden. Ihm wird Korruption vorgeworfen und er hatte keine Chance, die Wahl mitzumachen.
Also Sie sehen das mit den freien Wahlen durchaus kritisch oder beziehungsweise mit der Demokratie durchaus kritisch. Was waren denn die Themen in diesem Wahlkampf? Welche Botschaften standen zum Beispiel auf den Wahlplakaten?
Sehr banale Themen wie die Einheit, Stabilität und Entwicklung des Landes. Die haben sich auch nicht so voneinander unterschieden in ihren Programmen. Jim Bickoff, der jetzt gewonnen hat, hat gegen die Korruption den Kampf angesagt. Das machen alle die bisherigen Kandidaten. Mhm. Und Babanow, der war etwas anderer Kandidat. Der ist sehr erfolgreich erfolgreich Geschäfte und gilt als einer der reichsten Männer von Kirgisistan. Und von ihm hat man schon einiges zu erwarten gehabt.
Aber das konnte er jetzt nicht umsetzen. Er ist nicht gewählt worden. Es war auch ein relativ eindeutiges Wahlergebnis. Ist das so erwartet gewesen?
Eigentlich nicht. Aber die zwei Kandidaten wurden schon sehr stark favorisiert. Jim Bickoff wurde von dem Präsidenten, von Atambayev, stark unterstützt. Und der hat auch die Unterstützung von dem Regierungsapparat bekommen. Und Babanow war sozusagen als bessere Alternative, weil der Tekebaev im Gefängnis sitzt.
Jetzt ist derjenige, der an die Macht kommt, Jeen Bekov, der Wunschkandidat des bisherigen Präsidenten Atambayev. Was hinterlässt Atambayev denn für Baustellen?
Eigentlich sehr viele. Er hat gut angefangen damals, als er die Präsidentschaft von Atambayev übernommen hat. Aber nacheinander gab es viele Probleme. Er hat, wie gesagt, den Tekebayev ins Gefängnis gesteckt und auch viele andere seine Parteigenossen. Und Pressefreiheit wurde auch sehr stark eingeschränkt. Und zuletzt in den letzten Wochen hat er sich auch einige Auseinandersetzungen mit Kasachstan erlaubt. Und die Ergebnisse sehen wir jetzt an den deutsch-kasachischen Grenzen.
Welche Ergebnisse?
An den kirgisisch-kasachischen Grenzen.
Ich wollte gerade sagen, neue Grenzen. Welche Probleme sind das an dieser Grenze?
Ja, dass die Wege geschlossen wurden, die Grenzübergänge geschlossen wurden. Könnte auch sein, dass Kasachstan ein bisschen Sicherheitsmaßnahmen getroffen hat, davon ausgehend, dass nach den Wahlen einige Unruhen sich in Kirgisistan ergeben. Aber es gab auch so einige Ausdrücke von dem Atambayev, die den kasachischen Regierungen auch nicht gefallen haben. Atambayev hat dem kasachischen Präsidenten vorgeworfen, er würde sich in die Angelegenheit des Landes einmischen, indem er seine Unterstützung für Babanow ausgesprochen hat.
Aber das war nicht so oder doch?
Es gab Gerüchte und Babanow hat auch erfolgreich auch Geschäfte in Kasachstan gemacht und generell, der ist auch nicht ohne, wie sagen wir mal so, also nicht so problemfreier Kandidat.
Jetzt haben wir diesen neuen Mann an der Macht, Jeenbekow. Er ist ja kein Unbekannter für die Kirgisen. Er ist ja politisch aktiv gewesen, schon lange Jahre. Was erwarten die Menschen denn von ihm?
Dass er einfach die bisherige Politik weiter fortführen wird. Der wird gute Beziehungen zu Russland pflegen und vielleicht auch die Beziehungen wieder zu Kasachstan wieder auf den besseren Weg bringen. Ansonsten, die Menschen haben keine großen Erwartungen von ihm. Er ist auch kein charismatischer Politiker, sozusagen graue Eminenz in der Politik. Er ist auch bekannt für seine Schimpfe, dass er auch die Politiker beschimpft, öffentlich. Ansonsten, da sind auch keine erwähnenswerten großen Leistungen in seiner politischen Laufbahn.
Dann wundert es einen aber doch, dass er mit über 50% gewählt wurde, wenn die Menschen gar keine Erwartungen an ihn haben. Wie erklären Sie sich das?
Er hat natürlich die administrativen Ressourcen gut gebraucht und das Präsidentenapparat stand hinter ihm. Ja, das ist auch das letztendlich die Wahlergebnis dann stark beeinflusst.
Das heißt, die anderen hatten kaum eine Chance gegen ihn.
Ja, kann man auch sagen, ja.
Und das heißt, so wirklich demokratisch ist es nicht zugegangen, oder?
Ja, demokratisch ist in dem Sinne, dass es einigermaßen stabil und einigermaßen transparent verlaufen ist. Es gab viele Hinweise, dass auch dass Menschen, vor allem Studierende, unter Druck gesetzt wurden, für Jeenbekow zu voten. Dann gab es auch Videoaufzeichnungen, wo Menschen ihre Stimmen gegen Geld verkauft haben. Ja.
Das nährt Ihre Zweifel an dem demokratischen Vorgehen. Vielen Dank, Dr. Mahabat Sadirbek, für diese Einblicke in die Wahl gestern in Kirgisistan. Im Osten was Neues, Kirgisistan nach der Wahl, HR2 Kultur der Tag. Jamila, den Namen haben Sie vermutlich schon gehört. So heißt eine Novelle des kirgisischen Schriftstellers Genghis Aitmatov. Das ist die Geschichte einer Familie, die in einem kleinen Weiler in Kirgisistan lebt. Eigentlich sind es sogar zwei Familien, die durch einen Todesfall zu einer Familie werden. Jedenfalls ist es der Sommer des Kriegsjahres 1943 und der Erzähler ist Said, der ist damals 15 Jahre alt.
Nahe der Furt, dort wo die Straße endete, lagen auf einer Anhöhe zwei Höfe, umgeben von einer Mauer aus Saman. Um das Anwesen herum ragten Pappeln empor. Das waren unsere Häuser. Seit langer Zeit lebten hier unsere beiden Familien in enger Nachbarschaft. Ich selbst gehörte in das große Haus. Bald nach der Kollektivierung starb der Familienvater im kleinen Haus. Seine Frau blieb mit zwei kleinen Söhnen zurück. Nach dem alten Adat, an das man sich damals im Eilen noch hielt, durfte man die Witwe mit ihren Söhnen nicht im Stich lassen, und so verheirateten unsere Stammesgenossen sie mit meinem Vater. Das forderten die Geister der Ahnen, denn er war ja der nächste Verwandte des Verstorbenen. Nun wohnten dort die Mutter und ihre Schwiegertochter Sadiks Frau. Jamila arbeitete genauso unermüdlich und geschickt wie sie, doch war sie von anderer Art. Die Hauswirtschaft beider Höfe besorgte meine leibliche Mutter. Sie war die unumschränkte Herrin beider Höfe, die Hüterin des häuslichen Herdes. Als blutjunges Mädchen war sie in die Sippe unserer nomadisierenden Großväter aufgenommen worden, sie hielt ihr Andenken heilig und regierte die Familie nach Recht und Sitte. Sie gebot über alle im Haus. Offen gestanden erkannte man im Eil den Vater nicht als Familienoberhaupt an. Es sei noch erwähnt, dass auch ich mich trotz meiner Jugend häufig in häusliche Angelegenheiten einmischte. Das konnte ich mir nur erlauben, weil die älteren Brüder im Krieg waren. Man nannte mich deshalb zuweilen scherzhaft, zuweilen aber auch im Ernst den Schigiten zweier Familien, den Beschützer und Ernährer. Ich war stolz darauf und fühlte mich für alles verantwortlich.
Kirgisistan ist für die meisten von uns unbekanntes Terrain. Aber viele kennen den Schriftsteller Genghis Aitmatov, der die Novelle Jamila geschrieben hat, aus der wir noch weitere Auszüge hören werden. Hermann Krause stellt uns den kirgisischen Schriftsteller vor.
Er wurde am 12. Dezember 1928 in dem Dorf Sheka geboren, in der kirgisischen ehemaligen Sowjetrepublik, dem heutigen Kirgisistan. Jetzt selbstständiger Staat zwischen China, Kasachstan und Tadschikistan gelegen. Die Einsamkeit der Täler, die Schönheit der schneebedeckten Berge, die Mystik des Issyk-Kul-Sees, das waren die Themen von Genghis Aitmatov. Der französische Schriftsteller Louis Aragon, Mitbegründer des Surrealismus, bezeichnete die Erzählung Jamila als eine der schönsten Liebesgeschichten. Sie verhalf Aitmatov zu Weltruhm. Aitmatov schrieb sie schon relativ früh, nämlich 1958. 1962 wurde sie dann ins Deutsche übersetzt. In der früheren Sowjetunion, Aitmatov schrieb fast alle seine Romane und Erzählungen im Russischen, war der Kirgise bekannt wie kaum ein anderer. In jener Zeit, die war kompliziert, da war alles verboten, aber da haben wir kreativ gearbeitet. Sogar unsere verehrten Dissidenten, das waren Persönlichkeiten damals, das waren historische, schaffende Größen. Wobei Aitmatov nie ein Dissident war. Er erhielt sogar 1963 den Leninpreis. Sein Vater, ein Parteisekretär in Kirgisien, war unter Stalin hingerichtet worden, sodass er es vielleicht nicht wagte, sich mit den Herrschenden anzulegen. Und der Michail Gorbatschow zur Zeit der Perestroika, allerdings hatte Aitmatovs Wort Gewicht. Er war Abgeordneter des Obersten Sowjet und ein radikaler Verfechter der Erneuerung. Mit seinem Schriftstellerkollegen Rasputin trat Aitmatov für eine ökologische Bewegung ein bis dahin nie gekanntes Thema in der UdSSR. Die Wahrheit, nach der wir streben, ist unendlich. Aber diese Etappe, diese Periode jetzt, die ist chaotisch. Sie hat uns alle verunsichert. Und es gibt keine kulturellen Werte, keine Orientierung. Wir empfinden uns nicht als Teil der Natur. Ich bedauere, dass es keine moralische Einheit gibt. Als Kind wuchs Aitmatov bei der Großmutter auf, lernte das harte Leben der Nomaden kennen. In einen seiner ersten Erzählungen verbindet er das Dasein der Kolchosarbeiter mit dem Zauber der mittelasiatischen Steppe, im Vordergrund aber stehen komplizierte menschliche Beziehungen. 1970 in seiner Erzählung »Der weiße Dampfer« geht es um einen kirgisischen Jungen, der die Konfrontation mit dem Bösen und dem Materialistischen nicht aushält und in eine Art Scheinwelt flieht. Wir haben keine Werte mehr, die wir hüten oder vergöttern. Es gibt nichts Sakrales, das uns begeistert. Wir toben alle zusammen mit in der Menschenmenge. Ein weiterer herausragender Roman war Richtplatz, der 1985 in der Zeitschrift Novi Mir erschien. Schon früher hatte Aitmatov Kontakt zu Novi Mir aufgenommen, einem Blatt, das stets mit der kommunistischen Führung im Clinch lag. Das Wort Gott wurde im Richtplatz in großen Buchstaben geschrieben, damals eine Sensation. Innerhalb eines Jahres erlebte das Buch eine Auflage von 4 Millionen. In der Sowjetliteratur hat man Entdeckungen, Offenbarungen gemacht. Was Entdeckungen betrifft, das beobachte ich jetzt nicht mehr. Wir entdecken nichts mehr, wir rennen alle einfach nur einen Weg entlang. Ein bisschen Nostalgie klang damit, obwohl mit dem Beginn der Perestroika für den Schriftsteller Aitmatov ein ganz anderes, komfortableres Leben begann. 1990 ging er auf Anweisung von Michail Gorbatschow als Botschafter der UdSSR nach Luxemburg. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion vertrat Aitmatov dann dort die Staaten der GUS. Anschließend war er als Botschafter Kirgisistans in Brüssel tätig.
Aitmatov als Botschafter Kirgisistans in Brüssel, so kann eine Schriftstellerkarriere auch aussehen. Mit seinen Werken hat er sowieso Einblick gegeben in die Kultur seines Landes und wir wollen Kirgisistan heute Abend näher kennenlernen. Florian Koppenrath ist Politikwissenschaftler und Mitgründer von Novostan.org, das ist ein Informationsportal über Zentralasien. Schönen guten Abend, Herr Koppenrath.
Guten Abend.
Wie viel Stimme haben denn die Künstler, die Schriftsteller, die Musiker in Kirgisistan?
Wenn man in Betracht zieht, dass der Präsident selbst eine künstlerische Karriere anstrebt, sehr viel. Ich denke, die kulturelle Szene kennt gerade eine Art Renaissance nach den 90ern, wo sie etwas eingeschlafen ist. Und es gibt eine relativ große künstlerische Freiheit in Kirgisistan. Dadurch eine wachsende Stimme, würde ich sagen, und auch eine sehr gesellschaftlich engagierte in vielen Fällen.
Welche künstlerische Karriere strebt der Präsident an?
Er hat vor anderthalb Jahren ein Musikalbum aufgenommen und hat ein, zwei Mal öffentlich gesagt, dass er sich aus der Politik zurückziehen wolle und sich der Musik widmen wolle. Mhm. Wobei es fraglich ist, ob er sich tatsächlich ganz zurückzieht.
Ja, da sind wir mal gespannt. Wie ist das denn mit kritischen Stimmen in den Medien? Gibt es Satire im Fernsehen? Sowas ähnliches wie die Heute-Show vielleicht?
Ja, auch das ist ein relativ neuer Trend. Es gibt seit etwa zwei Jahren auch im Staatsfernsehen eine Satire-Show oder eine Sketch-Show auf Kirgisisch und eine auf Russisch, die durch kurze Sketche meistens gesellschaftliche Themen aufgreift. Also auch viel über Korruption, über Familienmodelle. Jaray City heißt die, also die russische Variante. Und teilweise auch sehr scharfe Kritik, wobei nie persönliche, also Personen genannt werden und die Kritik natürlich immer auf das Thema als solches trifft.
Wenn Sie sagen, da werden auch Familienmodelle vorgestellt, wie modern ist denn die kirgisische Gesellschaft in dieser Beziehung?
Modern ist ein schwieriges Konzept für ein Land wie Kirgisistan, weil durch die Sowjetunion, also das die ganze Modernität im Verständnis von Infrastruktur ins Land getragen wurde. Also es gibt überall Stromanschluss, es gibt ein besseres Handynetz als in Deutschland. Und so. In der Hinsicht ist sie sehr modern. Von der Gesellschaft her hat man natürlich ein starkes Gefälle zwischen den städtischen und ländlichen Gebieten. Also die Hauptstadt Bischkek könnte genauso gut in Westrussland stehen, von der Kultur her. Ist auch größtenteils russischsprachig und in den Dörfern oder im Süden des Landes ist die Kultur schon wieder ganz anders und durch verschiedene Traditionen geprägt, gerade was das Familienwesen angeht.
Wir haben gerade im Porträt des Schriftstellers Aitmatov gehört, dass er sich für die Ökologie eingesetzt hat. Gibt es auch so etwas wie eine ökologische Bewegung in Kirgisistan?
Auf zwei Schienen, würde ich sagen. Einerseits gehört die Ökologie und die Natur sehr stark zum kirgisischen Selbstverständnis. Also das Land wird gerne eben als Land voller Berge und mit einer wunderschönen Natur dargestellt, was sie auch hat. Mhm. Einerseits ist der Staat engagiert mit bestimmten Leuchtturmprojekten wie dem Schneeleoparden, also dem Schutz des Schneeleoparden, der in den kirgisischen Bergen sesshaft ist. Dazu gab es zum Beispiel vor kurzem ein internationales Forum. Andererseits gibt es auch zivilgesellschaftliches Engagement. Es gibt verschiedene NGOs, die sich für die Natur einsetzen oder gegen die Verbreitung von Müll an öffentlichen Orten. Vor ein paar Monaten gab es auch eine Bewegung gegen die Fällung von Bäumen in der Hauptstadt Bischkek, um Straßen zu erweitern.
Welche Rolle spielen denn für die Menschen in Kirgisistan politische Parteien?
Als ideologische, also Parteien im ideologischen Sinne spielen eine relativ kleine Rolle. Also die Politik ist nicht allzu sehr um Ideen strukturiert, sondern eher um Machtapparate und um Personen, was man auch in der Präsidentschaftswahl gesehen hat, die letztendlich sehr, sehr personalisiert war. Und auf die zwei Personen, Jeenbekov und Babanov, letztlich hinauslief. Daher sind Parteizugehörigkeiten entweder regionale Zugehörigkeiten oder oft auch Familienzugehörigkeiten. Ich denke, im Alltag spielen die Parteien aber keine Rolle für die Bevölkerung.
Wir haben vorhin schon gehört von Frau Sadirbek, dass die Bevölkerung eigentlich keine großen Erwartungen an die Kandidaten hatte. Aus Ihrer Sicht, was war das Hauptthema für die Bevölkerung bei dieser Wahl?
Ich hatte das Gefühl, das Hauptthema war die Wahl selbst, weil man musste bemerken, es war das erste Mal, dass ein präsidentialer Machtwechsel nicht nach einer Revolution stattfand oder nicht nach einem Umsturz, je nach Perspektive. Von daher gab es natürlich eine gewisse Unsicherheit. Es ist das erste Mal, dass es so passiert. Man wusste nicht recht, was passiert. Und auch die Frage der Instabilität war natürlich im Raum. Letztendlich ging es auch sehr viel um die Personen der Kandidaten. Also es gab vor allem in der staatlich kontrollierten Presse sehr viele Artikel zulasten vom Gegenkandidaten Babanow. Ihm wurden seine Beziehungen zu Kasachstan vorgehalten. Es gab einen Fall, wo eine Rede von ihm in Osch, also im Süden des Landes, von Geheimdienst als Anstiftung zum ethnischen Unfrieden eingestuft wurde. Also diese persönlichen Themen waren sehr, sehr präsent, aber politischen Inhalt gab es kaum.
Mhm. Welche Ethnien stoßen denn da aufeinander?
Der Süden des Landes, also die städtischen Bereiche vor allem, sind oder waren lange überwiegend usbekisch bevölkert. Das hat historische Gründe. Und 2010 gab es in Osh und in Jalalabad im Süden des Landes blutige Unruhen zwischen Angehörigen beider Gruppen. Und dieses Thema ist natürlich seitdem ein sehr sensibles Thema, vor allem im Süden, aber generell in der kirgisischen Politik. Wird aber auch gerne instrumentalisiert, um politische Gegner zum Schweigen zu bringen.
Also ein durchaus schwieriges Umfeld. Wie die Zukunft aussehen kann, dazu später mehr. Vielen Dank, Florian Koppenrath. Und damit zurück zum Botschafter Kirgisistans, zum Schriftsteller Aitmatov und Jamila.
In Jamilas Art lag etwas Männliches, Schroffes, ja zuweilen sogar Grobes. Vielleicht rührte es daher, dass sie von frühester Kindheit an mit ihrem Vater, für den sie Tochter und Sohn zugleich war, Pferde jagte. Auch bei der Arbeit packte sie zu wie ein Mann. Mit den Nachbarinnen vertrug sie sich gut, doch wenn man sie ungerecht behandelte, dann konnte sie besser schimpfen als jede andere. Es kam sogar vor, dass sie jemand bei den Haaren zog. Schon mehrmals hatten sich Nachbarn beklagt, was habt ihr nur für eine Schwiegertochter? Sie ist doch gerade erst in euer Haus gekommen, aber mit dem Mund ist sie schon sehr vorneweg. Die hat weder Achtung noch Schamgefühl. Lasst nur, sie ist schon richtig, antwortete dann die Mutter. Sie sagt den Leuten gern die Wahrheit ins Gesicht. Das ist besser, als wenn's einer heimlich tut und hinter dem Rücken die Zunge wetzt. Der Vater und die jüngere Mutter behandelten Jamila nie so streng und kleinlich, wie es Schwiegereltern gewöhnlich tun. Sie liebten sie und wünschten nur, dass sie Gott und ihrem Mann treu bliebe. Jamila jedoch zeigte sich vom ersten Tag an, da sie zu uns kam, nicht so, wie es der Schwiegertochter geziemte. Sie hörte wohl auf die Alten und verehrte sie, doch niemals verneigte sie sich vor ihnen. Dafür spöttelte sie aber auch nicht insgeheim, zur Seite abgewandt über sie, wie die anderen jungen Frauen. Sie sagte stets gerade heraus, was sie dachte, und scheute sich nicht, ihre Meinung zu äußern. Die Mutter stimmte ihr oft zu und unterstützte sie, doch das entscheidende Wort behielt sie sich stets vor. Mir scheint, sie sah in Jamila, deren aufrechte Denkart und deren Sinn für Gerechtigkeit ihr wesensverwandt waren, einen ebenbürtigen Menschen und träumte im Stillen davon, sie eines Tages auf ihren Platz zu stellen und aus ihr eine ebenso selbstbewusste Hausfrau, eine Beibitsche, eine Hüterin des häuslichen Herdes zu machen, wie sie selbst es war.
Im Osten was Neues, Kirgisistan nach der Wahl, HR2 Kultur der Tag. Große Bodenschätze wie Öl oder Gas hat Kirgisistan nicht, aber die geostrategische Lage ist für die Nachbarn China und Russland durchaus interessant. Kirgisistan ist ein wasserreiches Land. 90% des Strombedarfs werden durch Wasserkraft gedeckt und es gibt Gold, Kupfer und seltene Erden. Unsere Korrespondentin Sabine Stöhr war für uns in Kirgisistan und hat einen besonderen Blick auf die wirtschaftliche Situation geworfen.
Bei tiefstehender Herbstsonne quälen sich die Autos durch den Bischkeker Stau. Darunter viele gebrauchte Mercedes-Sprinter aus Deutschland als Kleinbusse für den öffentlichen Nahverkehr. Zum Teil noch mit der Aufschrift deutscher Handwerksbetriebe. Unterdessen sitzt im grünen Stadtpark mit vielen Eichen die 25-jährige Rachat mit ihrem neugeborenen Sohn auf einer Bank. Sie hofft auf den neuen Präsidenten. Ich möchte glauben, dass wir einen guten Präsidenten haben werden, der sich nicht nur um seine Familie kümmert, sondern auch ums Volk. Leider haben viele junge Fachleute das Land verlassen, auf der Suche nach einem besseren Leben. Wer soll dann das Land voranbringen? Der Wahlkampf lief ohne Programme ab. Es gab nur Gesichter und Namen auf Plakaten. Die Kirgisen wählten nach Sympathie. Die nächste Generation soll es besser haben. Das ist auch der Wunsch der über 70-jährigen Fatima, die ihre Einkäufe nach Hause trägt. Ich möchte, dass hier Betriebe und Fabriken gebaut werden, dass die Menschen beschäftigt sind. Junge Eltern gehen zum Geldverdienen oft ins Ausland und lassen ihre Kinder hier. Das ist sehr schwer für uns. Seit der Unabhängigkeit Kirgisistans im Jahr 1991 hat das Land zwei Revolutionen erlebt. Dabei gab es Tote. Viele Kirgisen sind enttäuscht. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, besonders unter Jugendlichen. Nach unruhigen Zeiten sehen sich viele nach Stabilität. Die kirgisische Politikwissenschaftlerin Elmira Nogobaeva bezweifelt, dass dem neuen Präsidenten das gelingen wird. Als Geschäftsmann sei er vergleichbar mit Trump, findet sie, und fragt sich, ob die fragile Demokratie Kirgisistans das überlebt. Zumal das Land endlich sein Kolonialsyndrom loswerden müsse, sagt die Wissenschaftlerin. Aber der politische Einfluss aus Russland nehme wieder zu. Wir sind der Eurasischen Union beigetreten, die uns von Russland als eine Wirtschaftsunion vorgestellt wurde. Aber das ist eine politische Union. Und so können wir uns nicht entwickeln. Und es fehlt uns an Waren, die wir exportieren können. Meist sind es nur Obst und Beeren und selbst die kommen manchmal wieder zurück. Denn wir brauchen erstmal eine einheitliche Qualitätskontrolle und klare Standards für die Waren. Und dieses System fehlt noch. Kirgisistan hat als einziges Land in Zentralasien keine Erdölvorkommen und keine Industrie. Die etwa 5,5 Millionen Kirgisen leben vor allem von Landwirtschaft und von ausländischen Investitionen. China hat Kirgisistan wirtschaftlich im Griff. In den vergangenen Monaten haben in der Hauptstadt Bischkek viele neue Restaurants und Einkaufscenter eröffnet. Die Bischkeker scheinen es sich leisten zu können und sie fühlen sich frei, dank Unabhängigkeit und Demokratie. Der neue Präsident muss das jetzt weiterentwickeln, gegen den Druck von außen.
Unabhängigkeit und Demokratie als Garant für wirtschaftlichen Aufschwung. Nach einer Durststrecke, die das Land durchschreiten musste, nach der Unabhängigkeit, jetzt also Anzeichen für einen Aufschwung. Aber freie Wahlen machen noch keine Demokratie. Es gibt ja schließlich auch genügend Mittel, sicherzustellen, dass sich unliebsame Kandidaten erst gar nicht zur Wahl stellen können oder dass sie keine Gelegenheit bekommen, sich dem Wähler zu präsentieren. Frau Sadirbek, die Anthropologin, und auch der Politikwissenschaftler Koppen Rat haben das ja beide schon angedeutet. Wenn wir von Kirgisistan als einer Demokratie sprechen, ist also auch die Frage, was dort darunter verstanden wird. Darüber spreche ich mit Edda Schlager, die als Reporterin in Zentralasien unterwegs ist. Schönen guten Abend, Frau Schlager.
Ja, einen schönen guten Abend. Hallo.
Wie demokratisch ging es denn zu vor der Wahl in Kirgisistan?
Unmittelbar vor der Wahl, die letzten Wochen, würde ich mal sagen, ist es doch schon eine relativ große Herausforderung für die junge Demokratie in Kirgisistan gewesen. Die Kandidaten haben sich da in Stellung gebracht und doch mit relativ harten Bandagen gegeneinander gekämpft. Da wurde im Vorfeld angedroht, dass bei einem Wahlergebnis, was der einen Partei nicht zusagen würde, es zu Massenprotesten kommen würde. Es wurden Oppositionspolitiker ins Gefängnis gesteckt, Medien wurden bedroht, es wurden Medien geschlossen, wenn sie kritisch über den bis jetzt noch Ex-Präsidenten Almazbek Atambayev berichtet haben. Also es ging wirklich recht hart her, wobei ich jetzt natürlich sagen würde, die richtige Herausforderung kommt jetzt.
Gucken wir da noch mal ein bisschen genauer hin. Es waren ja mal sehr viele Kandidaten, so um die 50, die sich zur Wahl stellen wollten. Mhm. Am Ende blieben dann aber nur wenige. Wer hat da ausgesiebt und wie?
Also über 50 Kirgisen und Kirgisinnen hatten sich beworben und haben sich also registrieren lassen, um als Kandidaten anzutreten. Mhm. Und da hat die Zentrale Wahlkommission von Kirgisistan hat dort aber schon ausgesiebt, wie Sie sagen, weil bestimmte Voraussetzungen, die ein Kandidat erfüllen musste, nicht erfüllt wurden. Ich habe zum Beispiel im Vorfeld mit einer Dame gesprochen aus einer Bürgerinitiative, die auch gerne antreten wollte und wirklich als Kandidatin in den Wahlkampf gehen wollte, und sie hatte mir also erzählt, es hätte eine bestimmte Anzahl an Unterschriften, also an Unterstützern gewonnen werden müssten. Sie hatten diese Anzahl, ich glaube, das waren 30.000 Unterschriften, die gebraucht waren, mit viel, viel Mühe und viel Engagement, vor allen Dingen über die sozialen Netzwerke, zusammenbekommen. Und dann stellte sich aber im Nachhinein heraus, dass also einige der Unterschriften nicht gezählt werden könnten, weil bestimmte Angaben fehlten. Und die Rita Karasarkova, das war also diese mögliche Kandidatin, sagte also, dass im Prinzip durch die Zentrale Wahlkommission die Infos vorab nicht ausreichend detailliert dargestellt wurden, sodass sie also nicht wussten tatsächlich, welche Bedingungen erfüllt werden müssten. Und man hatte dort in ihrem Team zu Anfangs überlegt, ob man gegen diese Entscheidung der Wahlkommission angehen würde, gerichtlich. Und die haben sich dann aber dazu entschieden, das zu lassen und das zu akzeptieren. Wo ich dann auch sage, das gehört eben auch zu demokratischen Prozessen dazu, dass also solche Politaktivisten das dann im Prinzip auch annehmen, selbst wenn es da vielleicht nicht ganz koscher, sag ich mal, zuging.
Wie stand es denn um die Wähler? Es gehört ja zur freien Wahl dazu, dass sich die Wähler informieren können über ihre Kandidaten. Wie frei war das?
Also das würde ich schon sagen, war außergewöhnlich, wenn man das mit den anderen Ländern in Zentralasien vergleicht. Kirgisistan ist ohnehin seit vielen Jahren ein sehr offenes Land. Man spricht über Politik. Man, selbst wenn ich als Journalistin auf der Straße Leute anspreche und sage, könnten Sie mal mir Ihre Meinung sagen, wen würden Sie denn gern wählen, da sprechen die Leute sehr, sehr offen darüber. Mhm. Die Informationen sind zugänglich. Man muss natürlich wissen, wo man sie findet. Die sozialen Netzwerke sind in Kirgisistan sehr, sehr wichtig. Natürlich, Fernsehen ist das wichtigste Medium, das die Menschen konsumieren. Radio ist eher nicht so populär. Da gibt es eher nur Nachrichten und Musik. Zeitungen haben lange nicht die Verbreitung, wie wir das aus Deutschland kennen. Also in der Regel sind Zeitungen auch nur Wochenzeitungen. Es gibt also gar keine Tageszeitungen hier. Insofern, also das Fernsehen ist wichtig, aber eben vor allem die sozialen Medien, also Facebook in jedem Fall und hier die russischen Netzwerke. Und da herrschen auch sehr, sehr rege Diskussionen. Da wird sehr offen die Meinung gesagt. Da werden sehr provokante Thesen auch präsentiert. Also von daher würde ich das sagen, ist das schon das wichtigste Informationsmedium für die Leute, die sich auch informieren möchten.
Und wie steht es da mit der Freiheit? Wird da versucht, Einfluss zu nehmen im Fernsehen und in den sozialen Medien?
Naja, im Fernsehen, die staatlichen Sender, die sind natürlich auf Linie des Präsidenten gewesen und haben entsprechend natürlich den Präsidenten-Favoriten, eben den, der jetzt gewonnen hat, den Jane Berkoff, favorisiert. Aber Omerbek Babanov, also der Kandidat, der jetzt im Prinzip verloren hat, der hat sehr viel finanzielle Mittel reingesteckt. Der hat wirklich eine sehr außergewöhnlich umfangreiche Kampagne gefahren. Und wenn Sie nach staatlicher Manipulation fragen, natürlich, also staatliche Manipulation hat dort stattgefunden, wo zum Beispiel der Oppositionsfernsehsender oder Oppositionsfernsehsender ist gar nicht richtig, sondern ein unabhängiger Fernsehsender geschlossen wurde. Und dieser Sender hat also durchaus versucht, nicht nur Behördenvertreter zu interviewen, sondern eben auch mal Oppositionsvertreter oder Leute, die einfach eine andere Meinung haben, als im Staatsapparat kolportiert wurde. Mhm. Und das Ergebnis war dann eben, dass dieser Sender geschlossen wurde, was relativ dramatisch war, was auch sehr stark diskutiert wurde im Land, also in den sozialen Medien, aber eben auch in vielen Online-Medien.
Sie sagten ja schon, die größte Herausforderung kommt jetzt nach den Wahlen. Wenn wir gerade bei diesem Fernsehsender bleiben, gibt es da die Möglichkeit, dass der wieder aufmacht?
Also dieser Sender hat sich entschieden, unter einem anderen Namen einen YouTube-Kanal zu betreiben. Und man hat dort also im letzten Monat oder in den letzten 2 Monaten schon sehr, sehr viele Abonnenten gewinnen können. Die Leute nehmen das also auch an. Das Problem mit diesen Wahlen jetzt ist, dass der Jane Berkoff, also der neue Präsident, letztendlich die Politik von Almazbek Atambayev fortsetzen wird. Mhm. Und das ist ein wichtiger Punkt, den viele Analysten jetzt sehen. Man hatte gehofft, wenn Babanov gewinnen würde, dass der also auch Revue passieren lassen würde, was in den letzten Wochen in Kirgisistan passiert ist. Dass der einfach die Politik Atambayevs und auch die letztendlich die Rechtsverletzungen, die tatsächlich stattgefunden haben, dass der die einer Prüfung unterziehen wird. Ja. Und das Problem mit dem jetzigen Präsidenten, der natürlich die bisherige Politik und das bisherige System weiterhin präsentiert, der gibt letztendlich dem Ex-Präsidenten die Garantie, dass genau diese Prüfung nicht stattfinden wird. Und das ist eigentlich ein Problem für Kirgisistan. Das heißt, es wird ein Weiter so geben. Und in den, wenn Sie fragen, also wie hat sich die Demokratie in der letzten Zeit entwickelt, wenn man das jetzt mal über den längerfristigen Zeitraum sieht, also seit 2011 war ja Almazbek Atambayev Präsident. Das war diese Hochzeit der Euphorie, auch in Europa, auch in Deutschland wurde also gefeiert. Kirgisistan, Insel der Demokratie, die erste parlamentarische Demokratie in Zentralasien. Und diese Euphorie hat vielleicht so 2-3 Jahre angehalten, nach meiner Beobachtung. Und dann so nach 2-3 Jahren hat man aber festgestellt, das ist mein Eindruck, das ist doch ganz schön schwierig, diese ganze Demokratie Vielleicht ist es doch einfacher, wieder den alten Weg zu gehen und wieder der alten Vetternwirtschaft nachzugehen und machen wir es einfach so, wie wir es früher auch gemacht haben. Sodass also eine gewisse Demokratiemüdigkeit vielleicht eingesetzt hat, vor allen Dingen natürlich in den staatlichen Behörden, in den Institutionen, die sich jetzt vielleicht dann doch wieder einfacher machen und diese Clan- und Vetternwirtschaft weiter betreiben wollen.
Wer die Macht hat, hat nicht unbedingt großes Interesse an Demokratie. Die Verhältnisse in Kirgisistan sind also fragil. Ganz herzlichen Dank, Edda Schlager, Journalistin, die aus Zentralasien berichtet.
Auf den feuchten Wiesen standen als schwarze Flecken im rötlich verfärbten Herbstgras die verräucherten, regendurchweichten Jurten der Pferdehirten. Über den Öffnungen in ihren Dächern schwebten graublau, stark riechende Rauchschwaden. Da kam ein Tag, an dem das Wetter noch erträglich war, und ich ging zum Fluss, um mir die flammenden Ebereschen am Ufer anzusehen, die mir so sehr gefielen. Ich setzte mich unweit der Furt unter eine Purpurweide. Der Abend sank hernieder. Da erblickte ich zwei Gestalten, die offenbar den Fluss durchwatet hatten. Es waren Dania und Jamila. Ich vermochte den Blick nicht von ihren ernsten, erregten Gesichtern abzuwenden. Dania trug einen Soldatensack auf dem Rücken. Er strebte, das Bein nachziehend, hastig vorwärts, sodass sein offener Uniformmantel um die Schäfte seiner ausgetretenen Stiefel schlug. Jamila hatte einen weißen Schal um Kopf und Hals geschlungen. Sie trug ihr bestes Kleid, das bunte, in dem sie sich an Markttagen so gern gezeigt hatte. Und darüber eine gesteppte Wattejacke. In der einen Hand hielt sie ein kleines Bündel, mit der anderen klammerte sie sich an den Tragriemen, der über Danias Schulter lief. Sie sprachen miteinander. Jetzt bogen sie in einen Fußpfad ein, der abseits vom Hauptweg durch dichtes Steppengras führte. Ich sah ihnen hilflos nach. »Jamilana«, schrie ich, was meine Stimme hergab. »Jamila«, und stürzte den beiden wie von Sinnen mitten durch den Fluss nach. Eiskaltes Wasser spritzte mir ins Gesicht. Meine Kleider wurden nass und schwer, doch ich lief weiter, ohne auf den Weg zu achten, bis ich über etwas stolperte und mit aller Wucht lang hinschlug. Ich blieb liegen, ohne den Kopf zu heben. Tränen rannen über mein Gesicht. »Jamila, Jamila«, schluchzte ich, an den Tränen fast erstickend. Ich verlor die Menschen, die mir am liebsten waren, mir am nächsten standen. Und erst jetzt, als ich verzweifelt auf der Erde lag, begriff ich, dass ich Jamila liebte. Ja, sie war meine erste, noch kindliche Liebe gewesen.
HR2 Kultur der Tag. Im Osten was Neues. Kirgisistan nach der Wahl. Wir haben gehört, Kirgisistan ist ein schönes, aber ein relativ armes Land. Der Süden mehr als der Norden. Die Alphabetisierungsrate ist hoch mit über 99%. Aber der Bildungsbereich leidet wie so viele Bereiche in Kirgisistan unter Korruption. Denn die Lehrer werden schlecht bezahlt und in die Schulen wird nicht investiert. Wohin das führen kann, dem ist unsere Korrespondentin Sabine Stöhr nachgegangen.
Die Schule liegt außerhalb der Millionenstadt Bischkek. Das zweistöckige weiße Gebäude steht in einem kleinen staubig-grünen Park. Gerade geht die Pause zu Ende. Die etwa 2000 Schülerinnen und Schüler in Uniform laufen auf das kleine Hauptgebäude zu. Drinnen ist die Ausstattung schlicht. Einfache hohe Klassenzimmer, sauber, aber alt. Die Schule wurde schon vor 50 Jahren gebaut, erklärt Schulleiterin Farida Ahmetova. Eine gründliche Renovierung hat es nie gegeben. Der Staat gibt Geld, die Eltern machen dann alles selbst, streichen zum Beispiel die Wände. Sie machen es gerne. Ein Vater kommt und macht die Elektrik, ein anderer schließt den Fernseher an. Trotzdem, manchmal sitzen bis zu 45 Kinder in einem Raum. Ein Drittel der Schulbücher ist seit dem Zerfall der Sowjetunion nicht überarbeitet worden. Auch die Lehrer sind alt, die Toiletten auf dem Hof ebenfalls nie renoviert. Die Schulleiterin bemüht sich, einen reibungslosen Unterricht zu gewährleisten. Die Anschuldigungen an das Bildungssystem tun weh, sagt Farida Ahmetova. Aber die Schule am Rande der Hauptstadt habe das Problem mit dem IS erkannt. Ja, wir sprechen mit den Schülern darüber, was passiert. Wir zeigen ihnen die Gewalttaten des IS. Aber niemand wird davon erzählen, wenn sich in der eigenen Familie ein Sohn oder eine Tochter anwerben lässt und weggeht. Mit dem Zerfall der Sowjetunion ist auch das Bildungssystem in Kirgisistan zusammengebrochen. Kürzlich hat die EU ein Projekt initiiert, mit dessen Hilfe das Land an einer Reform arbeitet. Nur gute Bildung lockt auch Arbeitgeber ins Land. Sorgenkind ist der ländliche, konservative Süden. Jungen Menschen fehlt die Perspektive. Von hier kam auch der Attentäter in der St. Petersburger Metro.
Wie er sucht etwa 1 Million junger Leute ihr Glück in der Ferne, vor allem in Russland. Dort sind die Kirgisen nicht gewollt und ohne Rechte. Bleiben also unter sich und suchen Halt im Netz. Und ihre Emigration zerstört gewachsene familiäre Strukturen und damit soziale Sicherheit zu Hause. Ein gefundenes Fressen für den IS, der häufig in russischen sozialen Netzwerken rekrutiert, nicht in Kirgisistan. So beschreiben das Beobachter. Auch die Politikwissenschaftlerin Elmira Nogobaeva wiegelt ab. Ab und zu finden die Behörden hier einen Menschen, der angeblich einen Terroranschlag vorbereitet hat. Aber ob das auch stimmt? Vielleicht ist er nur ein politischer Opponent oder sowas. Ein klares Verständnis davon fehlt. Den Kirgisen fehle es an Identität, fügt die Wissenschaftlerin hinzu. Im Land leben viele unterschiedliche Nationen, auch Usbeken, Tadschiken, Russen. Die Menschen fühlen sich mehr einer Religion als dem Staat zugehörig und die Islamisierung im Land nehme zu. Vertreter des Staatlichen Komitees für nationale Sicherheit sagen, man habe die Lage im Griff. Gefährlich seien soziale Netzwerke, in denen rekrutiert werde. Der IS und sein Einfluss ist ein großes Tabu in Kirgisistan. Schließlich muss es aufwärts gehen. Aber besonders Taxifahrer in Bischkek reden Klartext. Natürlich werbe die Terrormiliz Islamischer Staat massiv in den armen Regionen um Anhänger, sagen sie. Das werde nur totgeschwiegen.
Also noch ganz andere Gefahren für die noch junge Demokratie in Kirgisistan. Dr. Beate Eschment forscht zur Geschichte der russisch-zentralasiatischen Beziehungen über Kasachstan und Kirgisistan, über die Zivilgesellschaften in der Region und die internationalen Beziehungen. Guten Abend, Frau Dr. Eschment.
Guten Abend.
Es fehle an Identität, die Islamisierung nehme zu, hieß es eben im Beitrag. Wie groß schätzen Sie dieses Problem ein?
Der bisherige Präsident Atambayev hat ganz massiv gerade versucht, so etwas wie einen kirgisischen Nationalismus zu etablieren, den ich schon wieder fast bedenklich finde, weil in Kirgisistan ja eben auch andere Nationalitäten leben. Also von daher gibt es schon Bestrebungen, so etwas wie eine staatliche Identität zu schaffen. Das Problem der Islamisierung ist ein Problem, was damit zusammenhängt, aber was ich ein bisschen zu vereinfacht dargestellt fand eben in dem Beitrag, weil Islam als solches ist ja keine Gefahr. Der Islam als solches ist in Kirgisistan genauso wie auf der ganzen Welt eine Religion und kann durchaus stabilisierend wirken, wenn Menschen eben eine geistliche Orientierung in ihrem Leben haben. Die andere Frage ist, wie weit die Menschen für Islamismus anfällig sind und da besteht durchaus die Gefahr, aber ich würde mich tendenziell tatsächlich der kirgisischen Wissenschaftlerin anschließen. Es gibt Regionen der Welt, wo die Gefahr sehr viel größer ist. Mhm.
Welche Rolle spielt denn die Religion in Kirgisistan?
Kirgisistan ist ja Norden im Süden gespalten und der Süden gehört schon seit Jahrhunderten zur islamischen Welt und ist eben auch traditioneller und hat auch in der Sowjetzeit seine islamische Orientierung nicht verloren, während der Norden, wo ja auch die Hauptstadt Bischkek liegt, durchaus säkular ist und auch erst im 19. Jahrhundert mit dem Islam in engere Verbindung gekommen ist. Und also wenn eine Region gefährdet ist für Islamisierung, dann ist das sicherlich eher der Süden. Aber in dem Beitrag wurde ja auch schon sehr deutlich gesagt, nicht in Kirgisistan findet die Radikalisierung statt und die Anwerbung, sondern tatsächlich in Moskau.
Das Verhältnis zur islamischen Welt ist ja ein zentrales Thema, nicht nur in Zentralasien. Der neue Präsident hat einen Bruder, der die Beziehungen nach Saudi-Arabien gerne ausbauen möchte. Was verspricht man sich denn davon?
Ja, grundsätzlich muss man sagen, Kirgisistan ist ja ein sehr armes Land und in Kirgisistan freut man sich sozusagen über Geld aus allen Richtungen und
das ist dann nicht
zu einer dieser Richtungen. Genau, und dazu gehört eben Saudi-Arabien genauso wie die Türkei oder Katar. Also ich würde daraus keine neue politische Orientierung ableiten wollen für die Zukunft.
Das Land leidet unter hoher Arbeitslosigkeit und hoher Arbeitsmigration. Wo sehen die jungen Leute denn ihre Zukunft? In Kirgisistan?
Sie würden hoffen, dass sie eine Zukunft in Kirgisistan haben. Aber in vielen Fällen ist es eben so, dass sie gezwungen sind, im Ausland sich Arbeit zu suchen. Sie würden tatsächlich aber lieber in Kirgisistan leben. Nur ich sehe im Augenblick auch nicht, wo die Arbeitsplätze in Kirgisistan tatsächlich herkommen sollen. Und von daher ist die sehr große Arbeitsmigration quasi der Ausweg sowohl für die einzelnen Menschen als auch für den Staat. Weil man kann natürlich sagen, man möchte, die Menschen werden im Ausland radikalisiert, die sollen besser bei uns im Land bleiben. Aber wenn sie im Land arbeitslos sind, sind sie ein potenzieller Unruheherd und es wirkt entspannend auf die oder stabilisierend, wenn sie im Ausland tätig sind und Geld für ihre Familie nach Hause überweisen. Mhm.
Welche Rolle spielen eigentlich die potenten Nachbarn China, Russland, Kasachstan? Unter welchem Druck steht Kirgisistan da?
Naja, das kann man einerseits als Druck, aber andererseits auch als Chance begreifen. Mhm. Also es wird natürlich immer gesagt, okay, China, dieses bevölkerungsreichste Land der Erde, Russland, die historischen Bindungen und eben auch das Drohpotenzial, was damit verbunden ist. Aber andererseits ist es eben auch so, solange solche Staaten sich für Kirgisistan interessieren und Geld nach Kirgisistan schicken, eben auch hat das für Kirgisistan durchaus positive Wirkungen. Die Bevölkerung in Kirgisistan ist ziemlich antichinesisch eingestellt. Aber tatsächlich ist es ja im Augenblick so, China hat ja eine Initiative Belt and Road gestartet und das ist im Augenblick eine der großen Infrastrukturchancen sozusagen für nicht nur Kirgisistan, für die ganze Region. Da kann die Regierung da nicht wählerisch sein, weil die Bevölkerung antichinesisch eingestellt ist. Mhm. Da liegt eine Chance drin.
Es klang mehrfach an in unserer Sendung, wir haben es in Kirgisistan nicht mit einer stabilen Demokratie zu tun. Da gibt es noch einige Baustellen. Ist der neue Präsident denn jemand, der das Land in dieser Richtung vorantreiben will?
Der neue Präsident gehört genauso zum Establishment oder zur Elite wie der alte Präsident. Ich würde keine entscheidenden Veränderungen durch ihn erwarten. Er agiert in dem festen Umfeld, was sich in Kirgisistan geschaffen hat, was ich in der Tat auch als nicht von Demokratie durchdrungen bezeichnen würde.
Es gibt ja diesen schönen Spruch, der Zustand einer Gesellschaft zeigt sich am Umgang mit ihren Minderheiten. Wenn man das zugrunde legt, in welchem Zustand befindet sich die kirgisische Gesellschaft?
Es gibt verschiedene Arten von Minderheiten. Das erste, was einem bei Kirgisistan einfällt, sind natürlich die nationalen Minderheiten. Es hat bekanntlich 2010 schwere Unruhen, Pogrome gegeben gegen Usbeken, die größte nationale Minderheit sind. Und die Stimmung insgesamt ist auch nach wie vor ausgesprochen anti-usbekisch. Es gibt aber beispielsweise auch sexuelle Minderheiten. Homosexualität sollte man in Kirgisistan nicht offen zeigen. Also von daher, die Toleranz sozusagen ist nicht sehr ausgeprägt, wenn Sie darauf anspielen.
Absolut. Dr. Beate Eschment, vielen Dank für diese Einblicke in die kirgisische Gesellschaft. Das war HR2 Kultur der Tag über Kirgisistan nach der Präsidentenwahl gestern. Morgen geht es bei Claudia Sauter um Jamaika, nicht um das Land, sondern natürlich um die mögliche Regierungskoalition in den Farben Jamaikas. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.